Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Stell dir vor, in einer Region entsteht eine Idee. Vielleicht in einem Labor, vielleicht in einem Start-up, vielleicht auch in einem mittelständischen Unternehmen. Und diese Idee könnte die Art verändern, wie wir leben, wie wir arbeiten oder auch wirtschaften. Aber sie schafft es nie aus ihrem Ursprung raus. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil das Umfeld fehlt, das sie wachsen lässt. Innovationen, und das haben wir jetzt ja auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon gesehen, scheitern selten an der Idee, sondern sie scheitern oft am System. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu Zeit für Zukunft, dem Podcast über regionale Innovationsökosysteme. Heute geht es um die Frage, was braucht es, damit Innovationen nicht nur entstehen, sondern Wirkung entfalten. Wir haben heute zwei spannende Gäste, die Innovationen aus unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Perspektiven betrachten. Zum einen wieder einmal David Eder. David, ich freue mich riesig, dass du dabei bist von der NU Bayreuth. Hallo.
Hallo.
David, und du hast dir im Grunde genommen einen Gast eingeladen, den du sehr spannend findest, nämlich Stefan Groß-Selbeck. Also auch ein freundliches Hallo nach Berlin. Ist das richtig, Stefan? Wo sitzt du heute?
Potsdam, um genau zu sein. Hallo.
Potsdam. Ja, das ist ja noch schöner. Wunderbar. Stefan, du kommst aus der Wirtschaft und bist jetzt in diesem Thema Innovationsökosysteme, Förderungen. Erzähl uns kurz, wie ist dein Weg gewesen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und was machst du?
Ja, ich bin heute selbstständig, berate Gründer, CEOs von Technologieunternehmen, die meistens so in Wachstums- und Skalierungsphasen sind. Und der Grund, warum ich das heute machen kann, ist der, dass das ist, was ich eigentlich wesentlich in meinem Berufsleben gemacht habe. Also wie du gesagt hast, ich bin in der Wirtschaft, ich war im Management von unterschiedlichen Technologieunternehmen, ich war bei eBay lange. Ich habe Xing, heute New Work, ein paar Jahre geführt als CEO, war dann einige Jahre in Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group und habe auch da mich immer mit neuen Technologien beschäftigt. Also wenn man das auf Innovationen runterbrechen will, ich war sozusagen immer zuständig ganz am Schluss, in der letzten Phase, in der Skalierungsphase von Innovationen. Und das färbt sicherlich meinen Blick auf das Thema.
Ja, super, weil das ist ja genau das, worüber wir sprechen wollen, dass wir sagen, wie schaffen wir es denn jetzt, dass es wirklich dann auch groß wird, ne? Und dass die Ideen nicht hängen bleiben in den Garagen oder in den Schubladen. Stefan, was ist denn jetzt so für dich so der größte Hebel? Wie kann es gelingen und wie hat es bei dir in der Vergangenheit geklappt?
Also, das Problem ist ja seit vielen Jahren echt gut beschrieben und auch vielfach analysiert. Wir haben da ja wirklich in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Also wir wissen, wir haben eine wirklich gute wissenschaftliche Landschaft mit einem ausdifferenzierten System, mit ganz unterschiedlichen Playern, Universitäten, außeruniversitäre HAW und so weiter. Die sind auch eigentlich gut gefundet. Also es kann alles noch ein bisschen mehr sein und die Ziele sind noch aggressiver. Aber im internationalen Vergleich kann man eigentlich nicht sagen, dass wir deutlich unterinvestieren in diesem Bereich. Die produzieren auch eigentlich gute Ergebnisse, wenn man sie an dem misst, wie man so Forschungsergebnisse misst, also insbesondere Publikationen etwa. Aber woran es hapert, ist, dass wir nicht gut darin sind, diese in der Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten und neuen Technologien in Wertschöpfung umzusetzen. Also irgendwie daraus ja Wirtschaftliches zu schaffen, Arbeitsplätze, Produktion, neue Produkte, neue Dienstleistungen und so weiter. Daran hapert es. Das wissen wir seit vielen Jahren und ist eigentlich nichts Neues.
Das ist ja ungefähr so wie mit dem Abnehmen. Ne? Wir wissen irgendwie, dass Protein am Abend besser ist und dass es schön wäre, wenn man morgens nüchtern joggt und nicht nach dem ersten Croissant. Aber auch da ist es oft das Umsetzungsproblem. David, Stefan hat jetzt gerade gesagt, die sind eigentlich ganz gut ausgestattet, die Hochschulen. Sehe ich da ein breites Grinsen? Kannst du das bestätigen? Seid ihr im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was ihr an Mitteln zur Verfügung bekommt? Und bekommt ihr auch Gelder für diesen Transfer, also damit das gelingen kann mit der Wertschöpfung?
Ja, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, ich stimme da auf jeden Fall Stefan zu. Deutschland braucht dringend mehr Mut auch zur Innovation, denn es scheitert nicht an den klugen Köpfen, die wir haben, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die tolle Dinge erfinden, die Probleme lösen und die dann aber schlussendlich aber auch meist versteckt in Publikationen in ihrer Wissenschaftscommunity eben auch bleiben, weil sie eben dafür auch kein Incentive bekommen und auch keine Anreize haben, das darüber hinaus weiterzudenken. Und diese Sollbruchstelle, die da entsteht, die ist systemimmanent. Und da wollen wir ja ansetzen, dass wir eben nicht, sagen wir mal, die Universität Bayreuth als Beispiel umkrempeln und sagen, jetzt alle Wissenschaftlerinnen müssen jetzt ein Startup gründen oder sie müssen mit Unternehmen gemeinsam Innovationen zu machen. Dieser Druck führt ja auch nicht zu dem Ziel, dass da mehr Innovationen auch in die Wertschöpfung und in die Skalierung kommen. Wesentlich ist aber, wenn wir jetzt mal anschauen, haben wir denn überhaupt Anreizsysteme, die das möglich machen? Da sind wir, denke ich, sagen wir auf der Fläche nicht gut ausgestattet. Also auch was die regulatorischen Bedingungen, Rahmenbedingungen, ja, was diese Bedingungen eben hergeben. Da sind die Hochschulen so ein bisschen auch alleine gelassen, selbst kreativ zu werden. Manche werden das sicherlich und sagen, okay, das ist ein strategisches Element, das wir umsetzen wollen. Das haben wir an der Uni Bayreuth eben angegangen. Das machen wir jetzt schon seit knapp 12 Jahren, um das umzusetzen. Und das geht, dauert eben auch so lange. Sicherlich, es gibt auch gute Beispiele in Deutschland, denen das oft schneller geht. Sowas wie jetzt in Heilbronn was entsteht oder wir sehen ja auch, die Unternehmertum in München hat auch sehr lange gebraucht, aber das wird auch immer besser. Aber ich würde sagen, insgesamt ist der Transfer deutlich noch unterfinanziert, wobei es da tatsächlich auch gute, ich sage jetzt mal, Leuchtturmprojekte gibt. Die Innovative Hochschule beispielsweise als sehr starke Förderung, die wir auch genießen, war für uns eigentlich eher der Enabler, dieser Push, den wir gebraucht haben, um überhaupt in diese Richtung gehen zu können.
Eines dieser Projekte aus der Innovativen Hochschule ist ja auch der Podcast, der genau dieses Ziel ja verfolgen soll, um zu sagen, jetzt gehen wir mal mit ein paar Beispielen raus und zeigen das. Da waren jetzt aber gerade zwei Sachen drin, zwei Antworten drin. Das eine ist, dass du sagst, diese Incentivierung fehlt. Also was habe ich denn jetzt konkret als Wissenschaftler davon, dass ich sage, ich gehe diese extra Meile, ich mache da jetzt was, weil mein Tag ist ja nun auch durchaus so ausgefüllt. Ja, der ist ja, ich habe ja zu tun. Das ist das eine, die Incentivierung. Und dann hast du gerade von Regularien gesprochen. Da ging bei mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Brauche ich dafür jetzt noch mehr Regularien? Oder brauche ich Leitfäden? Brauche ich etwas, was durchgängig ist, was an alle Hochschulen geht? Stefan, du vertrittst ja auch diese These, dass es an diesem Transfer scheitert und dass uns das hemmt. Wie kann das gelingen, dass wir die Wissenschaftler dazu bekommen, nicht jedes Mal selber, dass jeder Einzelne für sich anfängt, darüber nachzudenken, ach, man könnte ja mal so ein Programm machen, dass die Studenten mit den Unternehmen zusammenarbeiten in einem kleinen Projekt oder wir hier mal einen Denkraum oder einen Schraubraum machen, wo sich Wirtschaft und Wissenschaft trifft. Was braucht's da deiner Meinung nach?
Ja, also das Problem hat David ja schon gut beschrieben. Also wenn du heute ein junger Wissenschaftler, eine junge Wissenschaftlerin bist und du fragst einen erfahrenen Professor, Professorin, was muss ich denn eigentlich tun, um Karriere zu machen in der Wissenschaft? Dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach zur Antwort bekommen, besorg dir mal eine DFG-Förderung. Besorg dir eine DFG-Förderung und geh mal richtig in die Grundlagenforschung und mach mal eine richtig gute Publikation. Das ist in Deutschland nach wie vor ganz überwiegend die Art und Weise, wie man eine akademische Karriere macht.
Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, das mit dem, und dann machst du eine Publikation dazu und dann gehst du in die Grundlagenforschung, verstehe ich. Ganz kurz noch für unsere Hörer, was ist die DFG-Förderung?
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die zentrale Institution, über die viel der deutschen Forschungsförderung abgewickelt wird. Die kriegt viel Geld vom Bund und auch von den Ländern verteilt dann in Anführungsstrichen dieses Geld an die Forschenden. Da kann man sich bewerben, Anträge stellen und die macht das in vielen Hinsicht hervorragend. Also das bitte jetzt nicht als Kritik verstehen, die hat diesen Exzellenzbegriff, den wir in der Wissenschaft ja sehr, sehr stark pflegen hier in Deutschland, hat die wirklich mitgeprägt und pflegt den. Und vieles, was aus der deutschen Wissenschaft herauskommt an erfolgreichen, tollen, neuen Erkenntnissen, wird DFG gefördert. Also, und das ist eben das Tolle, eine DFG-Förderung zu bekommen, ist ein Gütestempel in Deutschland. Also wenn du eine DFG-Förderung bekommen hast, dann heißt es im Zweifel, du bist richtig gut in dem, was du da gemacht hast, denn es ist eben nicht einfach, eine solche Förderung zu kommen. So, aber dann ist natürlich die Frage, nach welchen Kriterien wird denn jetzt da eben, werden da Fördergelder vergeben und wofür bekommt man am Ende des Tages als angehender Wissenschaftler wirklich, sagen wir mal, positives Feedback? Woher kommen die Impulse, die dann dazu führen, dass man sich beruflich, persönlich weiterentwickeln kann, dass man Karriere machen kann, dass man eben erfolgreich ist. Und da ist es nach wie vor so, dass wir im deutschen Wissenschaftssystem auch im Vergleich zu anderen eine gewisse Unwucht haben, weil wir eben sehr großen Wert legen auf die am Ende dann in einer Publikation sich manifestierenden Forschungsergebnisse. Aber wir interessieren uns relativ wenig dafür. Und wenn du es eben doch tust, bekommst du relativ wenig gutes Feedback dafür, dich dafür zu interessieren, was denn nach hinten heraus mit diesen Ergebnissen eigentlich passiert.
Wahnsinn.
Um es doch etwas zuzuspitzen, wir neigen manchmal dazu, eine Diskrepanz oder einen Widerspruch aufzumachen zwischen der Exzellenz der Wissenschaft und dem Transfer. Und wir tun so, als habe das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun oder als sei das sogar ein Widerspruch. Also etwas überspitzt gesagt, wenn ich Top-Wissenschaft machen will, dann kann ich mich nicht auch noch um den Transfer kümmern. Und dieses Denken ist eigentlich genau das, was wir überwinden müssen. Und es gibt da auch ganz tolle Untersuchungen und Gutachten, die zeigen, die richtig guten Wissenschaftler machen in der Regel auch richtig guten Transfer. Also diesen Widerspruch gibt es eigentlich in der Form gar nicht. Aber er ist in vielen Köpfen verhindern und das müssen wir eigentlich überwinden.
Jetzt ist das so verrückt. Du kommst aus der Wirtschaft, ich komme aus der Wirtschaft. Wir würden ja bei allem, was wir machen, wenn wir nicht nach hinten raus die Ergebnisse bringen, den Kopf abgehackt bekommen. Also das ist doch das Allerentscheidendste, dass ich sage, was habe ich denn jetzt davon? Jetzt habe ich da super geforscht, habe da Jahre investiert, getan und gemacht. Müssen wir nicht drüber sprechen, ob die Publikationen auch das richtige Mittel sind, ja, im Jahr 2026. Aber da geht es eben darum, ich stehe da irgendwo drauf. Da ist mein Name und da ist das Thema drin und dann ist das hochschulintern möglicherweise sehr hoch zu bewerten.
Aber ich will das gar nicht, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich will das gar nicht jetzt runterreden. Also wenn ich eben Wissenschaftler bin, dann sind Publikationen die Währung. Also das ist dann eben das Maß der Dinge. Und deswegen kann man dem Einzelnen das auch gar nicht vorwerfen. Wenn sozusagen auch gerade die Nachwuchskräfte wieder herangeführt werden und man ihnen beibringt, Publikation ist die Währung, Karriere zu machen. Ja, ja. Soll dann der Einzelne wirklich sagen, das ist mir jetzt egal, ich breche da aus. Das ist eben nicht so trivial. Mhm. Also, und es wäre jetzt ja auch falsch hinzugehen und zu sagen, die Wissenschaft muss sich jetzt am Ende nur noch daran messen lassen, dass vielleicht ihre Erkenntnisse auch nachher zu irgendeinem wirtschaftlichen Gewinn führen. Das wäre natürlich auch völlig falsch. Okay. Aber dieser scheinbare Widerspruch zwischen erfolgreichem Transfer und exzellenter Wissenschaft, den muss man eigentlich adressieren, weil den gibt es eigentlich nicht. Und so zu tun, als sei Transfer etwas, was sozusagen weniger wertig sei, wissenschaftlich gesehen weniger wertig sei, als die eigentliche Erkenntnis und ihre Publikation, das ist ein nach wie vor weit verbreiteter Gedanke oder ein weit verbreitetes Teil unseres Wissenschaftssystems und da müssen wir ran. Das ist übrigens nicht meine Erkenntnis, sondern das kann man nachlesen in Gutachten des Wissenschaftsrats. Also der beschreibt das sehr klar und da muss man ansetzen. Und wenn du jetzt, ich komme eben von außen jetzt in diese Welt hinein. Ja. Vielleicht muss man dazu sagen, wie komme ich eigentlich da rein? Ich hatte vor ein paar Jahren, ist schon wieder ein paar Jahre her, hatte ich die Ehre, die Gründungskommission der DATI zu leiten. DATI, das war diese deutsche Agentur für Transfer und Innovation, dieses Projekt, die hat ja nie das Licht der Welt erblickt. Das war ein Projekt der vorangegangenen Bundesregierung, der Ampelregierung. Und die Idee war, eine dedizierte, neue, bundeseigene Agentur in die Welt zu bringen, zu gründen, die dediziert den Auftrag hat, den Transfer in Deutschland voranzubringen. Und in dieser Rolle, in diesem Ehrenamt habe ich sehr viele Gespräche geführt und bin sozusagen von außen in dieses System reingekommen. Und das kann ja manchmal helfen, wenn man da sozusagen auch mit einem gewissen naiven Blick rangeht und habe da eben festgestellt, eigentlich haben wir kein Erkenntnisproblem, wie so oft in diesem Land. Ja, ja. Das ist eigentlich nicht gemacht werden muss. Wir müssen es jetzt ins Doing kriegen. Und dafür wäre die DATI meines Erachtens ein interessantes Instrument gewesen. Jetzt kommt es nicht, aber so oder so kommt es nicht, aber das Problem bleibt natürlich bestehen.
An dem Punkt würde ich mal ganz kurz einhaken, denn weil das, vor ein paar Tagen hast du ja bei LinkedIn einen Beitrag geschrieben und da ist mir ein Satz besonders hängen geblieben. Du hast geschrieben, nicht Transfer statt Exzellenz, sondern Transfer als Exzellenz. Und das ist eigentlich genau, das beschreibt eigentlich genau das Problem und auch die Antwort in einem. Bisher ist es ja so, dass Forschung, Lehre und Transfer drei nebeneinander stehende Säulen sind, bei der Transfer ja als dritte Säule ja dazu kam. Ja, also Forschung und Lehre gab es vorher schon, ja, und dann kam Transfer dazu. Und wie bei vielen anderen auch, das kennt man vielleicht aus dem Persönlichen oder aus dem Beruflichen, wenn was Neues dazu kommt, was eigentlich gar nicht so erstmal dass es eine Unbekannte ist, dann fühlt sich das eher so wie ein Fremdkörper an. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Transfer so ein bisschen die Krankheit hat in Deutschland, dass es sich als Fremdkörper wahrgenommen wird, der versucht wird eben mit vielen ähnlichen Mitteln wie in der Forschung und der Lehre, weil das ist ja bekannt, versucht wird, so ein bisschen nahbar zu werden oder auch für die Wissenschaftscommunity auch erlebbar zu werden. Und da gibt's ja ein Phänomen, das mich jetzt die letzten Jahre auch sehr begleitet hat, die sehr stark mit dem Begriff Innovationsökosystem verwandt ist. Denn wir haben jetzt mal auch uns überlegt, ja, was ist denn eigentlich kein Innovationsökosystem? Und oft, wenn solche Förderungen, so Fördercalls ausgegeben werden, dann wird oft dazu geschrieben, ja, man soll auch innerhalb der Förderung ein Innovationsökosystem aufbauen oder die Förderung an sich ist schon ein Innovationsökosystem. Und da ist es ja oft so, solche Förderungen sind ja per se kein Innovationsökosystem. Und auch gerade beispielsweise, wenn man sich anschaut, was darin passiert, da werden Netzwerke aufgebaut, da werden vielleicht bestimmte Teilaspekte beleuchtet, aber das hat ein Ende. Diese Förderung hat ein Ende, das Konsortium, was sich dort gebildet hat, hat ein Ende. Und danach ist meistens, und das habe ich schon so oft erlebt, wenn diese Förderung ausläuft, dann ist das Thema weg, dann ist das Konsortium weg, dann ist das Konstrukt weg, dann hat man was zwar erreicht, aber kann nicht weitergeführt werden, weil es kein System hat, an das sich das irgendwie aufbauen lässt. Und dann hat man was gefördert, dann wurde was gefördert und es war sicherlich auch gut, aber es geht nicht weiter. Und deswegen ist die Frage, die sich immer ein bisschen auch mir immer stellt, ist das jetzt, was da entstanden ist, ein Ökosystem oder ist das nur jetzt eine Förderung gewesen? Und ich glaube, also zumindest jetzt für uns auch in Bayreuth war es so, wir haben die Innovative Hochschule, ich habe es ja eingangs erwähnt, ja, genutzt, um so ein Innovationsökosystem aufzubauen. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass, wenn diese Förderung ausläuft, dass das bestehen bleibt. Und das ist eigentlich das nicht nur das Ziel, sondern die Mission. Und deswegen ist das, was wir da tun, den Transfer als nicht dritte Säule, sondern eben als Teil von Lehre und Forschung zu etablieren, eigentlich die Aufgabe, so ein Ökosystem eben aufzubauen, um Innovation möglich zu machen.
David, jetzt seid ihr da aber auch wirklich sehr, sehr idealistisch und enthusiastisch unterwegs. Es gibt das gleiche Phänomen ja in den ganzen Wirtschaftsförderungen. Wir haben das ja in den Corona-Jahren gesehen, wo die auf einmal alle da standen und haben gesagt, huch, wir müssen jetzt mal was anderes machen, als bei den Bauern Land zu sammeln und neue Gewerbeflächen auszusuchen, sondern es ging auf einmal darum, wie kann ich die deutsche Wirtschaft retten, ja, durch diese schwierigen Zeiten. Und da sind Förderungen ausgegeben worden, ohne Ende, ja, in jedem Kaff ist ein Coworking-Space in irgendeinem Bahnhof entstanden. Und sobald die Förderung aus war, um zu sagen, hier könnt ihr euch treffen, hier findet Vernetzung statt, hier kommt dann vielleicht auch in diesen Bahnhof die Hochschule. Also wir hatten das ja Bergisch Land als Beispiel. Und sobald es vorbei ist, ist ja keiner mehr dafür verantwortlich, weil es hat ja keiner mehr den Hut auf. Dann ist das Geld weg, der Coworking-Space wird zugemacht, die fancy Aufkleber davon gemacht und ab morgen ist dann da wieder ein Leerstand. Es ist ja bei euch wirklich dieses Phänomen, dass ihr dafür brennt. Und es gibt es mit Sicherheit auch noch in anderen Orten, gar kein Thema. Aber für mich stellt sich dann jetzt doch die Frage, wenn es die Förderungen alleine nicht sind, dann möchte ich noch auf diese Regularien kommen. Brauchen wir dafür mehr Regularien?
Darf ich nochmal bei der Förderung eingreifen, weil der David hat schon einen super wichtigen Punkt aufgemacht. Also man unterscheidet ja zwischen Projektförderung und institutioneller Förderung. Ne? Also Projektförderung, die hat eben einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und eine institutionelle Förderung heißt, ich fördere was Dauerhaftes. Und diese Unwucht, von der ich gesprochen habe, also dieses Ungleichheit mit Bezug auf den Transfer, zeigt sich an vielen Stellen, unter anderem in der Förderung. Also wir haben zu wenig institutionelle Förderung von solchen Transferinstitutionen, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja.
Insofern ist das Beispiel von David schon ein sehr relevantes Beispiel. Das haben wir an ganz vielen Stellen. Natürlich gibt es Transferprojekte, die haben dann Anfang und haben sie ein Ende. Und wenn sie vorbei sind, bricht alles wieder auseinander. Und das ist natürlich für den Transfer besonders tragisch, weil natürlich Transferstrukturen über Zeit wachsen müssen, eben Ökosysteme über Zeit wachsen müssen. Und die können nicht einen Anfang und ein Ende haben. Und dann kann man erwarten, dass es einfach so weiterläuft, sondern die brauchen eine dauerhafte Struktur, brauchen dauerhafte Ressourcen einfach, wo immer die auch herkommen mögen. Und das ist eine dieser Unwuchten. Und was mir da ganz deutlich geworden ist, auch in dieser Arbeit, in dieser Kommission, war, dass am Ende der Transfer in Deutschland keine ausreichende Lobby hat. Es gibt einfach keine, ich sag mal, Interessenvertretung wirklich für den Transfer. Natürlich gibt es den Wissenschaftsrat, der sich dafür interessiert und über den Transfer schreibt. Aber am Ende ist der jetzt auch nicht Lobbyist für den Transfer, ist auch nicht seine Aufgabe. Natürlich gibt es die HAWen, die sich gerade in der letzten Zeit stark für den Transfer gemacht haben.
Also HAW, vielleicht auch kurz für die Hörer, Hochschule für angewandte Wissenschaft, ne?
Früher hatte man gesagt Fachhochschulen, heute heißen sie HAW, ja. Genau. Ja. Die haben ihre eigene Interessensvertretung, die haben sich in den letzten Jahren stark für Transfer engagiert. Haben die sich jetzt eigentlich vor allem deswegen für Transfer engagiert, weil sie sich wirklich für Transfer interessieren? Oder war das für die auch ein Vehikel, um ihre durchaus berechtigten Interessen an zusätzlicher Förderung umzusetzen? Fragezeichen. Aber am Ende sind die eben auch an ihrer eigenen Förderung interessiert und nicht per se an Transfer. Und es ist halt nun mal einfach so, in diesen manchmal schwierigen Diskussionen um Gelder, die immer knapp sind, um Förderung, um Programme, da treten eben Interessen prallende aufeinander und die sind vertreten durch teilweise hochprofessionell organisierte Interessensvertretungen und der Transfer hat keine Interessensvertretung. Und im Nachhinein ist das für mich ein wesentliches Argument gewesen für eine Institution wie jetzt die DATI, die kann man ja anders nennen, die DATI ist politisch tot, verstehe ich. Aber eine institutionelle Lösung, die sagt, ich bin dafür verantwortlich, nicht nur um hier und da Fördergelder zu verteilen, das muss man auch tun, sondern ich bin dafür verantwortlich, strategisch dafür zu sorgen, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese dritte Säule, also neben Forschung und Lehre auch der Transfer, nachhaltig überall da abgebildet wird, wo es wichtig ist. Zum Beispiel in der Förderpolitik, zum Beispiel in der institutionellen Förderung, zum Beispiel in den Auswahlkriterien für Förderung, zum Beispiel in Berufungskriterien und so weiter und so fort. Und da komme ich jetzt eben auch aus meiner Perspektive, also in der Wirtschaft ist es eben so, wenn du eine Veränderung vorantreiben willst, wenn du sozusagen ein neues Produkt hast, das auch irgendwie in einen neuen Markt reingehen soll und irgendwie auch eine andere Art des Arbeitens erfordert, ja, dann wirst du im Zweifel nicht eine neue Abteilung irgendwo dranhängen, sondern dann machst du eine Ausgründung und schaffst eine entsprechende Organisation, die auf dieses neue Ziel ausgerichtet ist. Das scheint mir angesichts der wirklich fundamentalen Bedeutung, die dieses Thema hat, scheint mir das eine gute Idee zu sein. Und war das meines Erachtens eine gute Idee, das anzugehen. Und dass der Bund sowas im Prinzip auch kann, das hat er ja gerade bewiesen mit der Sprint, die ja nun einen anderen Fokus hat, einen noch spitzeren Fokus, nämlich auf Sprunginnovation. Aber die zeigt ja nun, also das ist alles noch früh und diese Innovationen müssen am Ende noch beweisen, dass sie wirklich dann erfolgreich sind. Aber in Prozessinnovation und Förderungsinnovation, den hat die Sprint nun wirklich schon geliefert. Insofern auch der Staat kann innovativ sein und auch für den Staat gelten aber am Ende ähnliche auch, ich sag mal, organisatorische Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel, wenn ich wirklich neue Wege gehen will, dann muss ich manchmal auch organisatorisch neue Wege gehen. Und ich glaube, beim Transfer wären wir mit einer solchen Lösung auch echt gut bedient.
Ich frage jetzt mal ganz andersrum, wer ist denn der Nutznießer, wenn doch, also muss nicht die Lobby, spannendes Thema, muss nicht die Lobby von der Wirtschaft kommen, weil wenn doch eine Hochschule jetzt sagt, okay, wir haben daran geforscht, wir haben hier alles gemacht, hier bitte, hier ist das. Also was habe ich jetzt noch mehr davon, dass damit was passiert? Aber Transfernehmer, der kann ja sagen, hey, das hilft mir echt damit. Bam, du hast gerade ein Beispiel gebracht, da ist ein Konzern, die machen eine Ausgründung, eine Innovation und jetzt brauchen die da den Support und dann kann da was passieren. Dann kann dieses Skalieren, von dem wir auch eingangs gesprochen haben, stattfinden. Muss die Lobby nicht vielleicht sogar daher viel mehr kommen, weil, hey, also jetzt weitere Menschen wie David und Petra zu finden, ist das eine, aber so richtig was außer Ruhm und Ehre können, die haben die ja nicht davon. Die Wirtschaft hat was davon.
Ja, die Wirtschaft kommt dann ja auch ins Spiel, aber die kommt halt noch ein bisschen später ins Spiel. Also Wirtschaft heißt ja in dem Fall vor allem mal so Risikokapitalinvestoren, Venture Capital. Ja, ja. Die kommen dann ja irgendwann ins Spiel und finanzieren Startups, also Ausgründungen, Gründungen, die in der frühen Phase an den Markt gehen und versuchen da neue Produkte, neue Businesses zu entwickeln. Davon sprechen wir jetzt aber nicht. Wir sprechen jetzt von einer Phase, die noch davor liegt. Also man spricht ja so von Technology Readiness Levels, ja, TRLs, mit denen man so beschreibt, ja, wo steht so eine Entwicklung. Also wirklich von der frühen Idee nachher bis zur Skalierung im Markt. Da spricht man von 9 verschiedenen Levels, TRL 1 bis 9. Mhm. Und die Wirtschaft, die kommt dann irgendwann so bei 8, 9 ins Spiel. Die Forschung ist vielleicht so bei 1, 2, 3, ja. So, und dann kommt der mittlere Bereich, so 4, 5, 6. Und da ist die eigentliche Lücke. Da ist die eigentliche Lücke, wo die klassische Forschungsförderung nicht mehr so richtig greift und die Wirtschaft noch nicht greift, weil es für sie noch zu früh ist. Und das ist eigentlich
Okay, spannend.
Und dieser Paradigmenwechsel, der da stattfindet, ne, bei Sprint und jetzt auch bei Dati, ne, dieses Valley of Death, das man ja dieses Tal des Todes nennt, das sollte ja helfen, das zu überbrücken. Also zwei Welten miteinander zusammenzubringen. Ja, also die Wirtschaft, die das später in der Verwertung dann auch eben braucht, und eben die Wissenschaft, die die guten Ideen hat. Und ich glaube aber tatsächlich, zum Beispiel mit meiner täglichen Arbeit ist es auch so, dass diese Brücke ja auch damit überwunden werden kann, indem man beispielsweise die Wirtschaft viel früher auch einbindet, ne, in die früheren Phasen der Entwicklung, indem sie beispielsweise ihre Bedürfnisse, ihre Technologien, ihre Anwendungen und auch die Trends, die es vielleicht auch im Markt gibt. Es ist ja nicht immer nur eine einseitige oder ein Einbahnstraße, sondern es geht ja auch in die andere Richtung. Kundenbedürfnisse ändern sich ja nicht nur, weil die Wissenschaft sagt, die ändern sich, sondern die ändern sich, weil die Menschen das anders annehmen und wahrnehmen. Und deswegen ist bei uns beispielsweise auch Unternehmen frühphasig mit reinzunehmen, auch andere Gründungen, Startups reinzunehmen, ein wesentlicher Bestandteil, um diese Brücke auch ohne Dati zu schließen. Und andersrum natürlich auch. Wir nehmen die Wissenschaftler auch mit in die späteren Phasen, damit sie sehen, welche Auswirkungen hat das eigentlich? Ja, wo kommt das eigentlich an? Ja, weil sie entwickeln was im Labormaßstab. Und übergeben das an die Wirtschaft meistens durch ein Patent oder indem sie sich daran beteiligen. Aber sie haben eigentlich mit dem tatsächlichen Ausrollen des Ganzen eigentlich meistens gar nichts mehr zu tun. Ja, oder erst kriegen wir, ne, und da das ist auch etwas, was wir versuchen, diese Brücke selber zu schlagen, indem wir beide Welten so miteinander zusammenbringen, dass diese Brücke gar nicht mehr so wahrnehmbar ist für sie. Natürlich, das ist bleibt ein Tal des Todes, aber unsere Aufgabe beispielsweise ist die, beiden Seiten zu begleiten, dass sie eben, wenn wir mal in diesem Tal sind, dass sie genügend Handwerkszeug dabei haben, beispielsweise Seile, Verpflegung, was auch immer, ja, um dieser Metapher zu bleiben, um durch dieses Tal auch durchzukommen. Das gelingt nicht immer, das System lässt auch nicht immer zu, aber wir versuchen da zumindest eine Antwort dazu geben. Und vielleicht auch nochmal zurück zum Thema Dati. Was das Besondere aus meiner Perspektive ist ja, dass es ja eine Organisation gibt, die die Organisierung von diesem Transfer vornimmt, also die orchestrieren lassen kann. Und da ist natürlich, zumindest jetzt aus meiner Wahrnehmung, ein großes Missverständnis, dass jetzt beispielsweise die Dati war ja die logische Konsequenz. Es gibt ja einen hohen Grad der Anwendung, den man erreichen möchte, und auch die Forschungsergebnisse kommen nicht in die Wirtschaft. Aber ich glaube, da gibt es einen großen Mismatch zwischen dem, was gemacht werden könnte und eigentlich was jetzt gemacht wird. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube, eine Antwort ist nicht, dass man jetzt, Dati war ja von oben herab, ne, dass man sagt, okay, wir machen da eine Organisation, die das lösen kann. Und jetzt müsste es eigentlich eine Gegenbewegung geben. Ne? So wie wir jetzt beispielsweise aus Bayreuth, so eine Art gallisches Dorf, die sagt, okay, dann nehmen wir das eben selber in die Hand. Wenn es das eben nicht gibt, dann müssen wir es selber machen. Dieser Weg ist steiniger, aber ich glaube alternativlos.
David, wir haben jetzt ein paar Mal über Dati gesprochen. Ich suche gleich auch gerade mal die Podcast-Folge raus, in der wir dass ich die auch nochmal jetzt hier erwähne. Aber wir müssen einfach ein bisschen nochmal die Begrifflichkeiten erklären. Was ist Dati?
Dati ist ja die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Und in der Folge 8 haben wir mit dem Professor Zabia vom Sprint drüber gesprochen.
Du hast es. Du hast sogar die Nummer im Kopf, das ist ja mega.
Ja, es war meine erste Folge, ich glaube, die werde ich nicht so leicht vergessen. Und war es ja auch klar, ne? Auch diese Organisationen brauchen, wir als Universität oder Hochschule, brauchen den Zugang und den Austausch mit beispielsweise einer Organisation wie Sprint. Wenn wir gar nicht wissen, was sie brauchen und wie die Schnittstelle aussehen muss, dann kann ich denen beispielsweise jetzt, ich habe ein tolles Team, etwas Disruptives, was dieses Potenzial eben hätte. Aber ich weiß beispielsweise gar nicht, wann kann ich die zur Sprint schicken, wann was brauchen die, wie geht's da weiter, ne? Und so, also all diese Fragen, die sind ja nicht per se geklärt. Und wenn wir aber jetzt diesen Austausch nicht hätten, dann würden beispielsweise die Teams aus Bayreuth jetzt gar nicht diesen Sprung schaffen, den die Sprint ja ermöglicht. Und wir haben Gott sei Dank jetzt ein Team, das diesen Sprung gerade macht. Und daran kann man ganz gut sehen, dass so ein Zusammenspiel auch mit solchen staatlichen Organisationen sehr, sehr hilfreich sein kann, um aus, sagen wir mal, nicht nur aus München oder Berlin, in dem es solche Ökosysteme auch mit diesem Kapital auch schon gibt, dass das aus anderen Bereichen, ne, diese Innovationen auch, sagen wir mal, skaliert werden können.
Ja, du sprichst genau die richtigen Punkte an. Das ist eben genau dieses Stichwort Ökosystem. Du brauchst eben, um wirklich Innovationen zu treiben, brauchst du ganz unterschiedliche Player auf Neudeutsch, ja, also unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Menschen, die daran mitwirken. Du brauchst eben die Forschenden und du brauchst die Unternehmer und die Gründer und du brauchst Investoren. Du brauchst auch hochspezialisierte Dienstleister, die dir bei den verschiedenen Themen, die da anstehen, helfen. Und es gibt aber eben auch eine Rolle für den Staat. Also auch wenn man sich zum Beispiel das Silicon Valley anschaut, das ist ja so ein bisschen die Mutter aller erfolgreichen Innovationsökosysteme, da hat der Staat immer eine wichtige Rolle gespielt. Als Finanzierer, als Investor, als jemand, der da Geld reingibt, aber eben auf eine Art und Weise, die eben das Ökosystem befeuert, möglichst ohne privates Kapital eben zu vertreiben und zu ersetzen. Und da den richtigen Weg zu finden, das ist, glaube ich, die Aufgabe.
Ich musste jetzt gerade an eine Folge denken, die haben wir mal mit dem Thomas Sattelberger aufgezeichnet. David, nicht bei euch in Bayreuth, aber im Wirtschaftswunder-Podcast, der ist verrückt geworden darüber. Der hatte genau das vor, dass das geschieht. Der ist aus der Wirtschaft in die Politik gegangen. Der ist jetzt aber auch jemand, der wirklich ein Terrier ist und sich reinbeißen kann, die Themen, die ihm gefallen. Und dann ist er aber auch letzten Endes dann daran gescheitert, dass dann da diese politischen Machtkämpfe und jetzt geht hier was hin und da was hin und der Landesverband. Und dann hat er gesagt, also entweder wird das jetzt hier gemacht oder nicht und wenn nicht, dann bin ich wieder raus aus dem Laden. Ne? Das ist...
Ja, und er ist ja einer der geistigen Väter dieses Dati-Konzept. Muss ich ihm dazu sagen, David, das weißt du natürlich, die Dati ist ja Geschichte. Also das war eben ein Projekt, dass der Sattelberger persönlich in den Koalitionsvertrag der letzten Regierung, der Ampelregierung hinein verhandelt hatte. Aber zusammen mit der Regierung ist ja auch dieses Konzept dann entsprechend untergegangen. Mhm. Deswegen, die Dati wird das Licht der Welt näher blicken. Das ist auch okay, ja. Also Mund abwischen, weitermachen. Aber das Problem ist ja nicht gelöst und deswegen müssen wir weiter darüber diskutieren und weiter nach der richtigen Lösung suchen.
David, wie ist dein Blick darauf, dass wir die Wirtschaft dazu animieren können, diese Lobbyarbeit zu tätigen?
Ja, ich denke, da gibt's eine neue Logik, die sich da etabliert aus dem Transfer oder in dem Transfer. Wir sehen, dass wie im Innovationsprozess wird ja immer der Kunde in den Mittelpunkt gestellt und hier sollten die Unternehmen, die Startups und ihre Bedürfnisse und ihre Anforderungen in den Mittelpunkt gestellt werden. Und das hat natürlich auch Implikationen. Und da ist meine Frage jetzt, weil der Stefan ja aus der Wirtschaft kommt und sehr viel auch in diesem Bereich auch schon Erfahrung gesammelt hat und diese Welt eigentlich viel besser kennt. Stefan, was brauchen Unternehmen ganz konkret, damit sie eben dieses Tal des Todes eben auch überschreiten und mehr von Transfer und den Transferangeboten der Universitäten und der Hochschulen eben profitieren können?
Am Ende müssen Unternehmen immer aus einer Return on Investment Logik denken. Das heißt, wenn sie Geld ausgeben, muss irgendwie aus diesem Geld auch wieder was zurückfließen. Und zwar idealerweise ein bisschen mehr. Das ist der Return. Das ist die Logik von jedem wirtschaftlichen Unternehmen. Und das gilt natürlich auch und gerade für Investitionen in Innovation oder Forschung und Entwicklung. Und deswegen brauchen Unternehmen, soweit es irgendwie geht, möglichst viel Planbarkeit, Vorhersehbarkeit für diese Returns. Und ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass das in totalem Gegensatz zu dem steht, wie dann wirklich Forschung und Entwicklung funktioniert, was oft schwer vorhersehbar ist, was eben wenig planbar ist und so weiter. Und das ist die eigentliche, sagen wir mal, Herausforderung, die wir haben. Aber trotzdem, wenn du mich jetzt so fragst, was brauchen die Unternehmen? Die brauchen möglichst viel Planbarkeit und Vorhersehbarkeit von dem, was an ihrem Geld passiert.
Ja, dann kann ich nur zustimmen. Wir haben das in Bayreuth so gelöst, indem wir dieses Thema Verlässlichkeit in den Vordergrund gestellt haben, also Strukturen aufzubauen, die nicht nach einer Förderperiode dann eben weg sind, sondern die wir auch nachhaltig dann anbieten können mit den Kompetenzen. Wir bieten ja nicht irgendetwas an, sondern das, was die Uni Bayreuth beispielsweise sehr gut kann, ne, aus der Forschung, aus der Lehre heraus und da eben sehr, sehr gut eben auch im Transfer unterstützen kann. Also wir können ja nicht jedes Thema, aber wir können in den Themen, in denen wir sehr gut sind, eben aus der Forschung, aus der Lehre, unterstützen, dass die Themen auch bei den Unternehmen ankommen und vor allen Dingen auch darüber hinaus, ja, dass es nicht versandet. Weil oft ist es so, man hat ein Thema mit einem Unternehmen, einem Projekt vielleicht abgeschlossen, aber wer ist es dafür zuständig, vielleicht eine neue Herausforderung, die das Unternehmen hat, vielleicht zu adressieren, vielleicht auch weitere Player dazu zu nehmen. Also diese Rolle, die eine Universität per se ja nicht einnehmen kann, das zu organisieren, dafür müsst an beiden Stellen, also nicht nur bei den Unternehmen, die meistens solche Innovationseinheiten haben, aber eben auch die Universitäten, die so eine Transferstelle eben besitzen, so eine Institution, die sich darum kümmert, das zu organisieren. Weil das ist ja nicht ganz einfach, ne, sich in diesem ganzen Dschungel auch zurechtzufinden. Und ein Aspekt, der bei uns jetzt auch beispielsweise sehr relevant ist, wir haben so viele unterschiedliche Institutionen an der Uni, Forschungsbereich und so weiter, die ändern sich auch und die werden, da gibt es teilweise neue Ansprechpartner. Es ist ein dynamisches System. Und sich in diesem System zurechtzufinden, das kann ein einzelnes Unternehmen gar nicht gewährleisten. Woher denn auch? Und das ist ja so ein bisschen die Aufgabe jetzt im Transferkontext, dass die Universitäten sich auch wandeln und sagen, wir haben so eine Art One-Stop-Agency, die sich eben dafür zuständig fühlt, dass man eben Unternehmen an die Hand nimmt und auch ja, Innovationsprozesse eben auch begleitet.
Das war jetzt gerade auch so mein Gedanke, dass man sagt, es muss irgendwo genau dazwischen sein und auch außerhalb der Hochschulen eben als eigenständiges, auch wirtschaftlich operierende Einheit, das könnte so ein Ansatz sein. Und wir haben jetzt gar nicht davon gesprochen, du sagst, naja, die Konzerne, die haben diese Innovationseinheiten. Stefan hat davon gesprochen, dass es die Startups gibt, die natürlich auch schon sehr findig darin sind, zu gucken, hey, wo kriege ich dann Geld und Unterstützung her? Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, dass Deutschland zu 98% aus mittelständischen Unternehmen besteht, die Hemmungen haben. Das haben wir ja im Podcast auch schon mehrfach adressiert, die Hemmungen haben, an die Wissenschaft ranzugehen. Ja, also weil die einfach sagen, die verstehen meine Sprache überhaupt nicht und ich verstehe deren Sprache nicht. Dieser Podcast hier ist genau dafür da. Also das ist ja auch eure Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Podcasts zu sagen, jetzt bilden wir mal Beispiele ab und regen eine Diskussion ab, die auch von anderen Standorten in anderen Innovationsökosystemen gehört wird, dass es in den Austausch geht. Und deswegen ist dieser Podcast auch nur Schritt 1. Was wir von euch brauchen, ist Schritt 2, dass ihr jetzt mit uns in Kontakt tretet und sagt, hey, lasst uns das Thema institutionelle Förderung und lasst uns das Thema, wir brauchen eine Lobby dafür, dass der Transfer geschehen kann, lasst uns dieses Thema weiterdenken. Wenn ihr Ideen habt für Gäste, für Themen, für Beispiele, schreibt uns, kommt auf uns zu. Wir laden euch in den Podcast ein und freuen uns auf die nächste Folge. Stefan, das war ein mega Impuls von dir. Ich finde es auch klasse, dass jemand, der aus der Wirtschaft jetzt in diesen Themen dran ist, der sich darum kümmert und auch sagt, hey, es ist alles bekannt, ja, wir wissen es, aber ich bin weiter daran interessiert, dass uns jetzt diese Umsetzung gelingt. Bitte behalte dir das bei, mach weiter, verlass uns nicht und schön, dass du heute unser Gast warst.
War mir eine Freude.
David, und ich würde sagen, bei dir ist die Messlatte jetzt relativ hoch, jetzt da nochmal einen draufzusetzen. Aber toi, 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 du schaffst das.
Ja, also ich bedanke mich auch bei dir, Stefan, für diesen besonderen Austausch. Ich hoffe, wir können auch über den Podcast hinaus vielleicht auch gemeinsam was in diesem Kontext bewirken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen Dank nochmal.
David, und noch eine Abschlussfrage an dich. Das war jetzt das zweite Podcast-Projekt. Ich muss sagen, wirklich genau mit dem, was es braucht. Du findest diese Themen hier in Zeit für Zukunft, die rausgehen, die raus aus den Beispielen gehen und sagen, hey, wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wir es packen. Hast du schon eine Idee für ein weiteres Thema, was du anpacken möchtest und hier reinbringst?
Ja, Zeit für Zukunft soll ja, dient ja zweierlei Hinsicht, ne? Sich einmal aus dem Tagesgeschehen rauszunehmen, Zeit sich mal für die Zukunft zu nehmen. Und da nehmen wir verschiedene Perspektiven ein. Heute haben wir, wie ich finde, eine sehr spannende Perspektive eingenommen. Ich glaube, bei den nächsten Folgen werden wir sicherlich auch ein bisschen mehr aus konkreten Beispielen, aus Unternehmen, die genau an dieser Schnittstelle und diesen Herausforderungen stehen gehen. Und ich will ja nicht viel versprechen, aber wir werden sicherlich auch die ein oder andere Hochschule, Universität noch mit reinnehmen, die vielleicht auch ihren Weg skizziert, wie sie da mit umgeht.
Dann danke für heute und bleibt uns als Hörer treu, teilt die Folge und drückt die Glocke. Tschüss.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.